Ja, damals, ja, darf Sie recht herzlich begrüßen. Tut mir sehr, sehr leid für diese Gegebenheit hier. Gleich vorweg, wir werden mit allen möglichen technischen Möglichkeiten versuchen, die Lehrveranstaltung auch unter physischer Abwesenheit nachvollziehbar zu machen, das heißt unter meiner physischer oder Ihrer physischer Abwesenheit. Das heißt, Sie können sie dann in irgendeiner Art und Weise im Internet abhören oder mitverfolgen, und es wird eine ganze Reihe von, was ich bisher gehört habe, auch sehr interessanten neuen Möglichkeiten geben oder versuchen geben, uns so informationstechnisch zu verlinken und zu koordinieren. Das heißt, so etwas wie gemeinsamen kollektiven Informationsfluss zumindest zu inspirieren. Eine Möglichkeit dazu, die ein Kollege vorgeschlagen hat, betrifft ein offensichtlich ein neues Gadget von diesem Internetkonzern Google, ohne hier Product Placement betreiben zu wollen. Ich werde nicht bezahlt von Google. Aber das scheint mir doch interessant und muss deswegen darauf hinweisen, weil man es unter diesem Begriff findet. Das Ganze nennt sich Wave, Google Wave, und ist im Internet dann auch recht gut beschrieben. Bietet, soweit ich das bisher durchschaut habe, die Möglichkeit, kollektiv an Dokumenten zu arbeiten. Also es kann sich vielleicht sogar auch für, ich weiß nicht, gemeinsam verfasste Seminararbeiten und Ähnliches eignen. Sie können, soviel ich weiß, in Echtzeit gemeinsam einfach ein Dokument verfassen. Das funktioniert dann einfach so, dass Sie übers Internet verlinkt sind und was immer Sie an Veränderungen in diesem Dokument vornehmen, an Vorschlägen vornehmen, in Echtzeit bei denjenigen, die da ebenfalls verlinkt sind und dann daran mitarbeiten, sichtbar wird, und die können dann jeweils unmittelbar darauf Bezug nehmen oder eben eingehen und Vorschläge machen und sich verbessern und vieles mehr. Soweit ich es verstanden habe, hat der Kollege, dessen E-Mail-Adresse ich gerne vermittle, wenn jemand von Ihnen sich da anschließen will an diesem Versuch, das in die Wege zu leiten, hat der Kollege vorgeschlagen, hier im Hörsaal quasi in Echtzeit Mitschriften zu verfassen, die dann von mehreren Personen, die über WLAN und mit Netbook oder Laptop ausgerüstet sind, hier mitschreiben, gemeinsam eben verfasst werden. Ne? Dass da gleichsam, hoffentlich ohne allzu viele Diskussionen, wenn ein Kollege, weiß nicht, links hinten mit einem Kollegen rechts vorne dann nicht ganz einer Meinung sind, dass das da ins Skriptum hineingehört oder in die Mitschrift, dass da Diskussionen gibt. Kann man sich einiges vorstellen, aber es ist heute jedenfalls für einen interessanten Versuch, und wenn da Interesse besteht und wenn von Ihrer Seite Initiative entsteht, dann bin ich sehr gern bereit, das zu vermitteln. Interessiert mich auch sehr, was dabei herauskommt. Das ist die eine Möglichkeit. Die anderen Möglichkeiten sind eben diese verschiedenen Mitschnitte. Einer ist bereits verlinkt und ist über meine Homepage zu finden, also diejenige Homepage, die diese Lehrveranstaltung begleitet. Wie gesagt, Sie finden es sehr leicht, wenn Sie meinen Namen googeln und die entsprechenden Links verfolgen. Dort gibt es einen Link zu einer Homepage von einem Kollegen, der einem anderen Kollegen Serverspace bereitstellt, und der stellt dort die mitgeschnittenen MP3-Files aus, die Sie herunterladen können und sich dann anhören können. Ich hoffe, dass all das zusammen dann doch irgendwie mit unserer Raumsituation zurande kommen hilft. Ja, das ist, wie gesagt, eine Hoffnung. Naja. Ja. Gibt es zum Organisatorischen noch Fragen, die das letzte Mal nicht angesprochen wurden? Oder gibt es vielleicht Vorschläge, die auch irgendwie mit der Linderung unserer Raumnot zu tun haben oder mit sonst was? Die Lehrveranstaltung betreffendes. Gut, wenn dem nicht so ist, dann vielleicht vorweg mal die Frage: Hat jemand von Ihnen sich mit diesen Glühwürmchen herumgeschlagen und das probiert, wie viel man vernetzen muss, um eine Synchronisation herzustellen? Da bin ich jetzt sicher, was Sie ansprechen. Die Vernetzung selbst ist als solche nicht zu sehen. Wenn Sie da irgendwas gesehen haben, dann haben Sie eventuell was Falsches gesehen. Kann das sein?
Wieso? Die Punkte mit der roten Linie, meinen Sie da?
die rote Linie, die unten als Graph sichtbar ist und die Synchronisation darstellt, oder die...
Na, auf der Website mit diesem Simulationsprogramm gibt es ja zwei verschiedene Funktionen.
Ja.
Die eine ist also so ein Grid und die zweite, die untere, ist eine Vernetzung.
Ah, da haben Sie
die,
was.
Wo die Vernetzung,
ja, das ist eine andere Simulation.
Aha, ich habe nicht mehr auf das angeschaut.
So, sorry, da hätte ich vielleicht darauf hinweisen sollen. Also ich habe das. Das tut mir leid, ich habe das für zu Selbstverständlichkeiten. Die entsprechende Simulation, es gibt ja mehrere eben auf meiner Homepage, und die ich angesprochen habe, heißt Sync, von Synchronisation, ganz einfach deswegen, weil das Buch, aus dem ich dieses Beispiel bezogen habe, Sync heißt, von einem gewissen Stephen Stogatz, ein sehr, sehr lesenswertes Buch, bitte ein bisschen, aber nicht zu schwer, mathematisch orientiert, aber wirklich eine hochinteressante Geschichte, der diese ganzen Details dann auch in Extenso erörtert und also all das, was mit Synchronisation zu tun hat. Wer immer von Ihnen, weiß nicht, über Oszillatoren oder jetzt auch mit Herzzellen oder Gehirnzellen oder was auch immer, wen das interessiert, ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch, das jetzt auch im Hinblick auf diese verteilten Phänomene, wie wir sie hier ansprechen, sehr viel Informationen liefert. Ich bin allerdings nicht sicher, ob es auf Englisch, ob es auf Deutsch schon vorliegt. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber ist, glaube ich, 2006 oder 2005 erschienen, ist als Literaturangabe auf dieser Seite angebracht. Die Simulation heißt Sync und betrifft eben sozusagen auf dieser Seite sind eigentlich drei Beispiele abrufbar. Die erste betrifft die Glühwürmchen und man sieht rote Pünktchen, die sich bewegen und die zunächst einmal völlig unkoordiniert blinken. Und wenn sich die eine Zeit lang bewegen, so wie diese Glühwürmchen in Wirklichkeit, so wird angenommen, dann synchronisiert sich das Blinken mit der Zeit und Sie sehen unten einen Graphen, einen sogenannten Plotter, der die Synchronisationsgeschwindigkeit darstellt. Und Sie sehen, dass diese Kurve mit der Zeit sich vereinheitlicht und wächst. Das dauert eine Zeit lang, also ein paar, weiß nicht, sage ich mal 30 Sekunden oder was im Schnitt, aber die Glühwürmchen synchronisieren sich. Und ich habe davon gesprochen, dass dieses Phänomen auf Mobilität angewiesen ist, das heißt auf eine Beeinflussung sich nahe kommender Glühwürmchen angewiesen ist und dass wenn sie die Bewegung stoppen, also das heißt die Glühwürmchen zwar blinken lassen, aber sich nicht bewegen lassen, dass diese Synchronisation nicht hergestellt werden kann. Zumindest mit den vorgegebenen Parametern. Wenn sie aber, und das war das, was ich jetzt angesprochen habe, eine Verlinkung dieser Glühwürmchen zulassen, also ich habe voriges Mal das Beispiel gebracht, dass man sich vorstellen könnte, dass die alle ein Mobiltelefon dabei haben und sich gegenseitig anrufen und sagen, hey, wann blinkst denn du? Sag mir doch deine Taktzeit durch und ich orientiere mich daran. Wenn sie so etwas zulassen, dann klappt die Synchronisation auch wieder, ohne dass sich diese Teilchen bewegen. Und die Frage war, wie viel dieser Glühwürmchen müssen sich pro Taktzeit gegenseitig anrufen, damit eine solche Synchronisation hergestellt werden kann. 1000 Glühwürmchen haben wir. Ich stelle nochmal die Frage, was schätzen Sie, was ist notwendig, welche Zahl ist notwendig, um eine Synchronisation herzustellen? Pro Taktzeit, wie viel von den 1000 müssen sich mit Mobiltelefon gegenseitig anrufen und fragen, wann die jeweilige Leuchtezeit... Bitte? Ja, richtig. Genau. Da haben Sie vielleicht doch das richtige Beispiel.
Ich habe alle angeschaut.
Ah ja.
Das mit dem offenen Brett.
Aha. Da weiß ich jetzt nicht genau, welchen roten Strich Sie ansprechen, aber wir werden vielleicht im Zuge der Lehrveranstaltung sämtliche Simulationen, die da vorhanden sind, ansprechen oder zumindest ansatzweise ansprechen und dann darauf zu sprechen kommen. Die Erklärungen sind in Englisch, aber ich hoffe doch so weit zumindest verständlich, dass... Ich meine, sie setzen natürlich ein bisschen was voraus, dass man zumindest die Problematik kennt. So, ich habe aber dann, wo es mir notwendig schien, auch immer Links gelegt zu verschiedenen Internetforen, wo die entsprechende Problematik dann auch besprochen wird, vorgestellt wird. Aber die Glühwürmchen sollten, hoffe ich, selbsterklärend sein. Die synchronisieren sich wie von Zauberhand. Wenn, und das ist das Interessante, stellen Sie sich vor, unter 1000 asynchron agierenden Teilchen braucht man nur drei pro Zeitschritt zufällig verlinken, und zwar immer andere drei. Ne? Das heißt, es dürfen nicht immer dieselben drei sein, sondern per Zufall irgendwelche drei miteinander verlinken, und die können wirklich am ganz entgegengesetzten Ende der jeweiligen Welt, also dieser Simulations, dieses Feldes, halt angesiedelt sein, und es genügt, dass sich die mit der Zeit synchronisieren. Ne? Das ist doch, würde ich glauben, ein eher erstaunliches Phänomen, dass man nicht so schnell schätzen würde oder annehmen würde. Und ich habe davon gesprochen, also ähnlich funktionieren, so viel man heute weiß, auch unsere Herzzellen, die eben regelmäßig schlagen, beziehungsweise wenn sie aus dem Takt gebracht werden, dann reicht es ja oft eben eine entsprechende Verbindung von einigen wenigen, die dafür sorgen, dass das Ganze sich mit der Zeit wieder synchronisiert und wieder einheitlich steht. Wenn sie mit dem entsprechenden Elektrifiziergerät schnell genug bei der Hand sind. Und gleiches mehr, ne? Na gut, das werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, verteilte Intelligenz. Genau, vielleicht vorweg noch einen kleinen Nachtrag zum Begriff der Intelligenz schlechthin. Das ist ein schwer zu definierender. Ja, bitte. Ja, es funktioniert bei meinen Versuchen am besten oder am schnellsten mit zwei unter 1000. Es funktioniert schon mit einem unter 1000 und es funktioniert auch noch mit drei unter 1000, aber es scheint eben nicht zu funktionieren, wenn es mehr als drei sind. Das ist das Interessante. Ja? Gut, dass Sie mich erinnern an diesen Punkt, der ist doch auch bemerkenswert. Ne? Also wenn ich sozusagen die Zahl steigere, weil ich mir denke, damit müsste es noch besser gehen, funktioniert die Sache offensichtlich nicht. Also die kommen sich offensichtlich dann durch ihre Synchronisationsbemühungen in die Quere, wenn sie mehr werden. Ne? Kann man sich vorstellen, der eine synchronisiert in die Richtung, aber sofort kommt ein Telefonanruf von jemandem anderen und der schlägt wieder vor, in die andere Richtung zu synchronisieren. Und das ist sozusagen, wenn es zu oft passiert, kontraproduktiv. Das darf nur mit einer geringen Anzahl von Telefonanrufen verbunden sein. Also so wollen. Bitte, man könnte sich auch vorstellen, ich weiß nicht, großes Stadion, nicht Fußballstadion, und alle klatschen. Und es wurden übrigens solche Versuche unternommen. Und die Leute von einer Seite des Stadions und der anderen Seite des Stadions werden über Mikrofon- und Lautsprechersysteme verbunden, zumindest partiell, genauso wie diese Glühwürmchen. Nicht? Und das, tatsächlich synchronisiert sich das Klatschen dieser Mengen von Leuten, obwohl sie sich eigentlich gar nicht, also jetzt in Echtzeit nicht hören können. Ne? Die können sich nur dann partiell, aber wirklich auch nur mit diesen 3 Promille, die da, oder 2 Promille, die da ausgewählt werden, ne? Partiell hören, orientieren sich dann aber eben an der lokalen Umgebung, um sich schlussendlich global zu synchronisieren. Bitte, global und lokal in diesem Zusammenhang sind wichtige Unterscheidungen, die wir noch des Öfteren verwenden werden. Lokal bezeichnet gleichsam die unmittelbare Nachbarschaft, die mich beeinflusst. Also wenn Sie hier, ich weiß nicht, die paar Personen, die mich unmittelbar umgeben, und jeder von uns hat so eine lokale Nachbarschaft, und global sind wir sozusagen ein ganzes Hörsaalsystem, also ein Hörerinnen-Hörersystem, das als solchen dieser lokalen Ebene gegenübersteht. Das ist so eine oft gebrauchte Unterscheidung, die wir noch verwenden werden. Auch heute werden wir schon darauf zu sprechen kommen. Ja. Zum Beispiel noch Fragen? Wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen. Sie finden dort übrigens auch verbunden mit dieser einen Synchronisation ein ähnlich funktionierendes Phänomen, diese berühmte Belousov-Schabotinsky-Reaktion. Weiß nicht, kennt das jemand von Ihnen? Ja. Genau. Können Sie es erklären, kurz?
Normalerweise findet eine chemische Reaktion so statt, dass man von einem höheren Stadium zu einem niederen energetischen Stadium, ja, geht. Und bei der Schabotinsky-Reaktion handelt es sich um oszillierende Gleichung.
Ganz richtig.
Das heißt, die Reaktion schießt sozusagen über den Endzustand hinaus, wenn man mit der höher energetischen auf der anderen Seite, also so wie eine Kugel in einem Teller hin und her.
Genau. Genau.
Eben. Letzten Endes dann in der Mitte eher bleibt. Ja.
Und das Interessante, nicht? Also dass sich die Chemiker, ich weiß ja, Sie sind offensichtlich Chemiker und kennen sich da wesentlich besser aus als ich, ja. aber soviel ich weiß, nicht, waren sozusagen, wie das entdeckt wurde, es waren zwei Russen, die das, ich glaube, Lehrer und Schüler, Belousov und Sabotinsky, nicht, die das entdeckt haben und wie das beim Kongress vorgestellt haben, diese Beobachtung, nämlich, dass Flüssigkeiten in so Petrischalen offensichtlich nicht, also wie der Kollege gesagt hat, nicht, eine normale chemische Reaktion findet so statt, dass ein hoher energetischer Zustand mit der Zeit in einen niederen energetischen Zustand übergeführt wird und die ganze Sache, also was man Verbrennen oder ähnliches, nicht, versackt, also irgendwann zu einem Ende kommt und das Ganze stillsteht, Energieverfall, Entropie, nicht? Und das war sozusagen die Lehrmeinung unter Chemikern und Physikern, dass natürlich jetzt alles, was so dieser Reaktion, solchen Reaktionen ausgesetzt wird, eben einen entropischen Verfall, einen Energieverfall folgt, der von einem höheren Niveau zu einem niederen verläuft. Ne? Und dann haben eben diese beiden russischen Forscher ein Experiment vorgestellt, bei dem offensichtlich Flüssigkeiten ihre Farbe wechseln und das periodisch oszillierend tun, beziehungsweise auch so Strukturen bilden in den Flüssigkeiten, die periodisch sich zusammenfinden und wieder auseinandergehen und das über längere Zeit, also offensichtlich da zwischen zwei energetischen Niveaus hin und her oszillieren können, ohne notwendig immer schon auf das Niedere abzufallen und dort zu verbleiben und. Und soviel man heute weiß, beruht auch diese Reaktion, bitte, ich bin kein Chemiker, da kann ich nichts dazu sagen, aber auch diese Reaktion beruht eben auf solchen sich synchronisierenden Oszillatoren. Und genau das habe ich übrigens auch nach der Vorlage des Buches da in dieser Simulation nachzubilden versucht und ist mir, glaube ich, auch gelungen. Also jedenfalls hat man mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass das durchaus dem entspricht. Sie können es sich anschauen, es sind sehr, sehr ästhetisch ansprechende Strukturen damit erzeugbar. Allerdings, und das ist auch ein Hinweis auf diese, sozusagen auf die Wechselwirkung, die das gegenüber anderen sich synchronisierenden, sich selbst organisierenden Systemen haben kann. Wenn jemand von Ihnen Epileptiker ist, dann möge er bitte das mit Vorsicht genießen. Es gibt Hinweise darauf, dass solche Oszillatoren, wenn sie optisch wahrgenommen werden, durchaus solche epileptische Anfälle auslösen können oder, ich weiß nicht, zumindest sozusagen die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit dafür steigern können. Also so gesehen ist da gewisse. Es gab irgendeine, ich glaube, es war eine Zeichentrickserie oder sowas, so gab es dann irgendwelche solche oszillierenden Farbeffekte und da gab es dann große Häufung von epileptischen Anfällen und daraufhin hat man dann die Darstellung von solchen Dingen unterlassen, also im Fernsehen zumindest. Das ist ein ganz kleines Display dort und da sollte keine große Gefahr gegeben sein. Allerdings zeigt es doch, nicht, dass sozusagen da eine gewisse Wechselwirkung stattfindet mit unserem Wahrnehmungsapparat, mit unserem Erkenntnisapparat, der unter Umständen sich dabei bei nicht ganz gesunden Menschen unter Umständen in einer Art und Weise aus dem Gleichgewicht bringen lässt, dass eben dann so eine epileptische Reaktion zeigt. Naja. Synchronisationseffekte haben sehr viel eben mit dieser Selbstorganisation zu tun, die eben dem zugrunde liegt, was wir hier als verteilte Intelligenz grundsätzlich besprechen werden. Im Zuge dieser Lehrveranstaltung. Genau, ich war gerade vorher dabei, noch ein bisschen einen Nachtrag zum Begriff der Intelligenz zu liefern. Das ist ein schwieriger Begriff, der meiner Meinung nach auch nicht, oder meines Wissens auch nicht endgültig definierbar ist. Also so im Hinblick auf, man braucht sich nur diese Definitionen anschauen und wüsste dann, was Intelligenz ist, sondern der so in verschiedenen Kontexten unterschiedlich gehandhabt wird, in unterschiedlichen Disziplinen auch anders zu stehen kommt. Es gibt allerdings mittlerweile recht ausgefeilte Intelligenztests, die zumindest annähernd, naja, auch zum Teil gerichtsgültig, also rechtsgültig, festzustellen versuchen, was denn Intelligenz sei und ob jemand mehr oder weniger intelligent ist. Ne? Das wissen Sie alle. Das ist eine sehr individuelle Zurechnung. Wir sind dabei der Meinung, dass wir diese Intelligenz einzelnen Personen zuschreiben können oder dass es sogar möglich ist, infolge einer solchen Zuschreibung dann so etwas wie ein Rechtsurteil zu bilden, nicht? Also weiß nicht, jemanden zu verurteilen oder nicht zu verurteilen oder ein gewisses Urteil abzuschwächen, wenn sich jemand als sehr minder intelligent erweist nach diesen Kriterien, nicht? Was durchaus diskutable Sache ist, insbesondere in der Philosophie diskutable Sache, aber doch einiges sozusagen über die Handhabung des Intelligenzbegriffs vermuten lässt. Es gibt allerdings, wenn Sie, oder ich weiß nicht, ob das in Ihrem Sprachgebrauch genauso vorkommt wie in meinem, aber man stößt schon des Öfteren auf solche Ausdrücke auch wie, weiß nicht, soziale Intelligenz zum Beispiel, nicht? Oder, bitte? Emotionale Intelligenz, auch Beziehungsintelligenz. Was mich besonders interessiert, ist der Ausdruck der musikalischen Intelligenz. Was ist damit gemeint? Also soziale Intelligenz dürfte halbwegs verständlich sein, denke ich. Nicht? Sie müssen nicht unbedingt, ich weiß nicht, eine Riesenbibliothek zu Hause haben und was ich wie viel gelesen haben, und sie müssen auch nicht jetzt im Zuge ihres Studiums sich als besondere Leuchte auf Schritt und Tritt präsentieren. Sie können aber trotzdem sich in sozialen Zusammenhängen auf eine geschickte Art und Weise präsentieren oder in einer geschickten Art und Weise mit anderen Leuten umgehen, gar nicht so sehr sozusagen sehr bewusst und in erlernter Art und Weise, sondern einfach aufgrund einer spezifischen sozialen Intelligenz. Also das ist so irgendwie eine Sache, die wir, ich weiß nicht, eins meiner oft zitierten Beispiele diesbezüglich, ich weiß nicht, zu lautes Loslachen in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten, nicht, wird dann gerne mal als nicht so präsentabel und damit nicht als so sozial intelligent betrachtet. Nicht? Aber es ist natürlich diskutabel, weil es gibt Kontexte, in denen gerade laut Loslachen dann wieder großgeschrieben wird oder was auch immer. Nicht? Also es ist natürlich jetzt sehr vom Umstand ab, aber es gibt doch sozusagen so etwas wie ein natürliches Gespür dafür, wie man sich in sozialen Kontexten benimmt und verhält und wie man es da am besten sozusagen mit dieser Situation umgeht. Und das bezeichnen wir so im Allgemeinen als soziale Intelligenz, auch Beziehungsintelligenz. Ne? Also Leute, die dann mit Beziehungen leichter zurande kommen als bestimmte andere Leute, die ständig irgendwie Beziehungskrisen auslösen oder und vieles mehr, das kennen wir alle aus dem Alltag. Musikalische Intelligenz ist auch ein hochinteressanter Aspekt. Nicht? Es gibt nicht so selten, meiner Erfahrung nach, dass Musiker, die alleine spielen, naja, eher so ein bisschen ein Mittelmaß, auch jetzt im Hinblick auf musikalischen Ausdruck und weiß nicht, all das, was sie so an den Tag legen, vermitteln, während wenn sie dann in einem Kollektiv, also insbesondere beim Jazz, wo es halt viele Freiheiten im Hinblick auf Improvisation gibt, nicht? Wenn sie dann in einem Kollektiv tätig sind, plötzlich enorme musikalische Intelligenz an den Tag legen. Nicht? Also wo auf einmal alles stimmig ist und wo man sie fragt, fix lauter, wieso hat der das allein nicht zusammengebracht? Nicht? Also das sind ja jetzt nicht so unterschiedliche Dinge. Nein, es fehlt einfach sozusagen diese Wechselwirkung der jeweils Umgebenden, die den erst zur Höchstform kommen lassen. Ich weiß nicht, Solisten, die auch alleine auftreten und dann gelegentlich eben mit Ensemble oder mit großem Orchester oder Band oder was auch immer performen, nicht? Da lassen sie dann gewisse Unterschiede feststellen. Also der Intelligenzbegriff ist ein, das will ich damit ausdrücken, je nach Kontext unterschiedlich bestimmbarer, der allerdings auch aus der Tradition und insbesondere aus der Tradition unseres Faches heraus, nämlich der Philosophie heraus, im Allgemeinen eher Subjekten, also Einzelmenschen, zugerechnet wird. Wir sind eher nicht damit vertraut, Kollektive als intelligent zu betrachten, obwohl es natürlich eben auch Begrifflichkeiten gibt wie soziale, musikalische Intelligenz und ähnliches mehr, wo es durchaus Sinn macht. Im Hinblick auf die künstliche Intelligenz, das wissen Sie wahrscheinlich mittlerweile und das habe ich auch immer wieder herausgestellt, hat sich der Begriff der verteilten Intelligenz mittlerweile durchaus eingebürgert. Man ist gerade im Zusammenhang der künstlichen Intelligenzforschung sehr schnell draufgekommen, dass es sich nicht als Einzelfänomen fassen lässt. Das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen wollen. Das heißt, Roboter, die alleine agieren oder auch Computer, die alleine agieren und nicht auf irgendeinen sozialen Input, wie man der jetzt genau aussieht, rekurrieren können, leisten entscheidend weniger oder sind in der Lage, entscheidend weniger zu leisten als Computersysteme, die sich untereinander beeinflussen, die verlinkt sind, die sich synchronisieren können, die sich organisieren können und die sozusagen gegenseitig sich Leistung zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen der Hintergrund dieser Lehrveranstaltung. Gut, das letzte Mal habe ich es anklingen lassen, Sie erinnern sich an das Hammerbeispiel. Diese Verteilung der Intelligenz hat sehr viel mit Verschwendung zu tun. Mit Aufgabe von bereits investierten oder zu investierenden, Summen oder Kosten, die zu tragen sind und vieles mehr. Was meine ich damit? Vielleicht vorgreifend, was Sie vielleicht ein bisschen überraschen wird, und darauf läuft die heutige Stunde hinaus. Lernen ist eine besondere Form von, oder meiner Meinung nach, eine besondere Form von verteilter Intelligenz, und es wird Sie vielleicht überraschen, aber das ist ein durchaus sehr massiver Effekt. Lernen hat sehr viel mit Verschwendung zu tun. Sie können, so meine These, nur dann lernen, wenn Sie bereit sind zu verschwenden oder verschwenderisch zu agieren. Gut. Ich beginne bei einer, sehr simplen, aber doch in der Physik, auch mittlerweile in der Wirtschaftstheorie verbreitenden Methode, nämlich der sogenannten Monte-Carlo-Methode. Wer kennt die Monte-Carlo-Methode und kann uns vielleicht ein bisschen was...
Nur ein Supergenerator, der wird als Motor für eine Berechnung genommen.
Ganz richtig. Und zwar, Zufallsgenerator, der was genau tut, nicht nur... Ja, richtig. Also nicht nur eine Instanz generiert, sondern eine Vielzahl von zufälligen Instanzen generiert. Und aus dieser Vielzahl, dem Gesetz der... Das Gesetz der großen Zahl, dankeschön. So ein simples Wort. Gemäß dem Gesetz der großen Zahl so etwas wie gewisse Berechnungen oder zumindest Schätzungen von Problemen zulässt, die auf andere Art und Weise nicht so einfach zu lösen sind. Ein berühmtes Beispiel, um Ihnen das näher zu bringen, ist die Quadratur des Kreises. Das Problem, hoffe ich, kennen Sie, das hat bereits die alten Griechen beschäftigt. Es geht darum, die Flächeninhalte von Kreis und Quadrat gleich groß zu gestalten. Das heißt, Sie haben ein Quadrat beliebiger Größe und Sie sollen einen Kreis finden, der genau gleich groß ist, flächenmäßig genau gleich groß ist wie das Quadrat. Vielleicht, weil ich ein paar fragende Blicke sehe, zeige ich mich so auf. Da haben wir was, also Sie haben so ein Quadrat. Wenn ich hier einen Kreis einschreibe, also so, dass die Kreisseite die Quadratseite berührt, ne, dann ist die Kreisfläche eindeutig kleiner als die Quadratfläche, dürfte klar sein. Und wenn ich hier einen Kreis umschreibe, entschuldige, ist ein bisschen misslungen hier, aber naja, Sie verzeihen. Also ich hoffe, Sie können sich vorstellen, der sollte hier an den Ecken den Kreis berühren, ne, das Quadrat berühren, also es ist eine Umschreibung, dann ist dieser Kreis hier größer als die Fläche des Quadrates. Die Fläche des Kreises größer als die Fläche des Quadrates, dürfte klar sein. Und die alten Griechen sind vor dem Problem gestanden, wie finden sie den dazwischenliegenden gleich großen Kreis, der genau die Flächengröße des Quadrates hat, die Quadratur des Kreises. Und das ist sozusagen mathematisch, wenn man die entsprechenden Mittel noch nicht kennt, eine ziemlich haarige Angelegenheit. Die Monte-Carlo-Methode ist eine sehr simple Methode, die zum Beispiel vorschlägt, das Quadrat einfach mal vorzugeben, vielleicht mit entsprechenden Hilfsseitenbegrenzungen zu versehen und dann dieses Quadrat mit Sand aufzufüllen, mit Sandkörnchen aufzufüllen, und zwar so, dass die möglichst dicht an dicht liegen, oder nehmen Sie Reiskörnchen oder was auch immer, irgendein Granulat, das möglichst fein granuliert ist, darum geht es bei dieser Methode, dieses Granulat so aufzubringen, dass es möglichst flächendeckend liegt, also dass keine Zwischenräume irgendwo vorhanden sind, und dann und noch dazu sozusagen auch nicht überdeckend liegt, also dass gleichsam nur eine Schicht vorhanden ist, und dann diese Sandkörnchen abzuzählen oder herauszunehmen, die gerade ausgereicht haben, eben um die, um das Quadrat oder den Flächeninhalt des Quadrates zu füllen, herzunehmen und damit einen Kreis zu befüllen. Ja? Und das, was sich eben mit diesen Sandkörnchen ausgeht an Kreis, die ich aus der Bedeckung des Quadrates hergenommen habe, entspricht dann, wenn ich halbwegs sorgfältig arbeite und sehr präzise arbeite, dem Flächen, also ergibt einen Kreis, der genau den Flächen, die Fläche hat, die auch das Quadrat hat. Kann man sich das in etwa vorstellen? Also es geht um eine statistische Methode, die durch die Vielzahl der Teilchen, die da sozusagen verwendet werden, Vergleichbarkeiten herstellt. Das ist natürlich nur eine Annäherung, aber doch eine, die in vielen Bereichen und insbesondere seitdem der Computer zur Verfügung steht, sehr sinnvoll genutzt werden kann. In der Teilchenphysik wird diese Monte-Carlo-Methode, oder da wurde sie auch, im Hinblick darauf wurde sie auch entwickelt, und zwar ebenfalls von einem Physiker oder einem Mathematiker, je nachdem, den wir im folgenden Semester bereits mehrmals angesprochen haben, nämlich von John von Neumann, ein ungarisch-österreichischer Mathematiker, einer der vielen emigrierten, im 20. Jahrhundert emigrierten Gelehrten, die in Amerika sehr Maßgebliches zu einer sehr rasanten neuen Wissenschaftsentwicklung beigetragen haben. John von Neumann, ein Name, den man sich in dem Zusammenhang auf jeden Fall merken sollte. Okay, die haben eben mit entsprechenden Problemen in der Teilchenphysik zu tun gehabt. Das alles bitte. Was auch ein interessanter Nebeneffekt ist, oder ein bemerkenswerter Nebenaspekt dieser Geschichte ist, dass alles im Umfeld dieser Bemühungen im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkrieges, eine Atombombe herzustellen. Dieses berühmte Los Alamos Forschungslabor, das eben dann auch das Manhattan-Projekt oder Manhattan-Project beherbergt hat. Manhattan Project war dasjenige Projekt, im Zuge dessen eben die Atombombe gleichsam gebaut wurde. Dieses Los Alamos Labor war zusammen mit einer Reihe von anderen Einrichtungen sowas wie eine Geburtsstätte dieser ganzen theoretischen Konzeption, die auch eben die Theorie komplexer Systeme hervorgebracht hat, die Synchronisationsforschungen hervorgebracht hat, die den Computer schlechthin und all das, was damit verbunden hat, oder die Entwicklung des Computers entsprechend angekurbelt hat. Eine andere wichtige Institution, die daraus hervorgegangen ist, ist diese berühmte RAND Corporation. Da werden Sie auch vielleicht davon schon gehört haben. Auch das eigentlich ein Think Tank, der das amerikanische Militär in seiner Arbeit unterstützen sollte. Ja? Also wir haben es hier mit zu einem nicht geringen Teil mit Erkenntnissen zu tun, die im Zuge des 20. Jahrhunderts im Rahmen, zumindest in der einen oder anderen Weise in verteidigungstechnische Zusammenhänge verwickelten Forschungen entstanden sind oder aus dem hervorgegangen sind. Ne? Das sind durchaus Dinge wie, Sie kennen dieses berühmte Clausewitz-Zitat, der Krieg, der Vater aller Dinge. Ne? Also in dem Zusammenhang kann man wirklich sagen, dass da leider Gottes, aber dann doch sehr maßgeblich im Zusammenhang des Krieges, des Ankurbelns eines militärischen Apparates, eine ganze Reihe von maßgeblichen Erkenntnissen gemacht wurden, die dann eben für die Forschungen herangezogen wurden. Also von Neumann war eben auch in dieser Los Alamos Gruppe drinnen, die da sich dieser Thematik angenommen haben. So, jetzt habe ich mich wieder selbst um den Kontext gebracht, das tue ich sehr gerne. Wo war ich?
Die Monte Carlo.
Die Monte Carlo. Ganz richtig, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Teilchenphysik, nicht? Ganz eine Reihe von Möglichkeiten oder ganz eine Reihe von Problemen, die mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben und die sich nicht so ohne weiteres linear berechnen lassen, die aber eben zum Beispiel mittels Zufallsgeneratoren simuliert werden können, also sozusagen nachgebildet werden können. Das sind Verteilungen zum Beispiel, nicht? Wenn Sie die Verteilung einer Glockenkurve, das entspricht jetzt auch dieser Quadratur des Kreises, wenn Sie die Verteilung einer Glockenkurve vor Augen haben, ne, die bekommen Sie natürlich niemals hin, wenn Sie einige wenige Instanzen sozusagen sich verteilen lassen. Ich weiß nicht, Münzwurf und ähnliches oder diese berühmte Kugel, die da durch dieses Nagelbrett durchfällt und sich in bestimmten Richtungen dann zu liegen kommt. Nicht? Sozusagen, je mehr Instanzen Sie da, je mehr Versuche Sie da durchführen, desto schöner wird die entsprechende Verteilung und desto mehr kommt eben diese Versuchsanordnung dem nahe, was sich als wirkliche Wahrscheinlichkeit zumindest theoretisch errechnen lässt. Ich weiß, ein Würfel, nicht, also dass der Sechser fällt, beträgt bei einem fairen Würfel, einem Würfel, der gleichförmig gestaltet ist und nicht manipuliert wurde, ein Sechstel. Ne? Das dürfte klar sein. Sechs Möglichkeiten gibt es. Ein Sechstel, dass der Sechser fällt. Das werden Sie bei zwei, drei Versuchen unter Umständen gar nicht hinkriegen. Ne? Wenn Sie aber 1000 Versuche durchführen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Anzahl der Sechser in den 1000 Versuchen der ein Sechstel Proportion annähert, die Sie auch mathematisch errechnen können. Ne? Auf dem Prinzip beruht im Prinzip die Monte Carlo Methode, auf dem Prinzip der großen Zahl. Bitte nicht, das ist im Zusammenhang von Glücksspielen wird sehr oft dem Fehlschluss nachgegeben, dass wenn der Sechser schon, weiß nicht, 200 Mal nicht gefallen ist, dass er dann ja eigentlich kommen müsste. Ne? Sozusagen, das entspricht nicht dem Gesetz der großen Zahl. Der Sechser kommt in jedem Einzelwurf genau gleich wahrscheinlich, nämlich mit einem Sechstel. Und es kann sein, dass nach dem 200. Versuch, wo kein Sechser gefallen ist, noch immer kein Sechser kommt, weil er nach wie vor in diesem Einzelversuch nur ein Sechstel Wahrscheinlichkeit hat. Aber in der Anzahl der durchgeführten Versuche wird sich die Zahl der Sechser dem entsprechenden Wahrscheinlichkeitssatz annähern, nämlich dem Einsechstel, mit dem der Sechser eben auftritt. Ist das klar? Das ist sozusagen ein Fehlschluss, der beim Roulette oft verleitet, wenn man lange genug zuschaut, dann auf eine bestimmte Zahl zu setzen, die eben nicht gekommen ist und dann unter Umständen nicht das Ergebnis bringt, das man sich erhofft hat. Ja. Okay. Die Natur würfelt in ähnlicher Weise. Das ist das Um und Auf dieses ganzen Begriffs der verteilten Intelligenz. Es geht um eine Vielzahl von Instanzen, die eben deswegen, weil sie eine Vielzahl sind, die Wahrscheinlichkeit von irgendetwas heben. Und zwar jetzt nicht punktuell als Einzelereignis heben, sondern eben in dieser Verteilung der Instanzen, in der Zahl der Instanzen. Das, was eben diesbezüglich wahrscheinlich sein soll, wahrscheinlich oder hinreichend wahrscheinlich werden lassen. Ja? Also ich weiß nicht, wenn pro Vorlesung eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass ich mich verspreche, sagen wir pro 1,5 Stunden kommen 15 Versprecher vor oder nicht so schön formulierte Aussagen oder ähnliches mehr, ne? Dann könnte es durchaus sein, dass in einer Vorlesung mal überhaupt kein Versprecher vorkommt, nicht? Ich spreche sozusagen wieder erwarten, plötzlich sonnenklar und es gibt keinen einzigen Ausrutscher und was auch immer. Wenn Sie allerdings dann, was heißt, 100 Vorlesungen von mir verfolgen, dann wird sich diese Wahrscheinlichkeit von 15 Versprechern pro Vorlesung über die Menge der Vorlesungen verteilt sehr wohl feststellen lassen. Genauso kann es sein, dass ich mich in einer Vorlesung 100 Mal versprich, sehr zu Ihrem Ärgernis. Es könnte aber dann sein, dass ich mich dafür in anderen Lehrveranstaltungen nicht verspreche und damit das entsprechende Verhältnis wiederhergestellt ist. Nur zum Prinzip dieser Geschichte. Das heißt, es können relativ unwahrscheinliche Dinge in der Verteilung, das heißt in der Multiplikation der Anzahl, doch hinreichend wahrscheinlich werden, dass sie stattfinden. Das ist das Um und Auf der Geschichte. Nicht? In der Natur gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die an sich unwahrscheinlich sind. Wenn man schnell mal hinzieht, würde man glauben, naja, bitte, also das hat ja keine Chance. Aber dadurch, dass sozusagen die Anzahl vielfach gegeben ist, also dass sehr viele Instanzen gebildet wird, die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich doch hinreichend hoch wird. Das ist das Prinzip der verteilten Intelligenz. Ja. Fortpflanzung, Sie wissen es, Spermien, die in millionenfacher Zahl eben produziert werden. Auch Eizellen, die in sehr großer Zahl produziert werden, auch wenn es diesbezüglich dann natürlich gewisse Unterschiede gibt. Und vieles mehr. Okay, die Ameisen haben wir bereits angesprochen. Soziale Insekten sind gleichsam ein Paradebeispiel für verteilte Intelligenz diesbezüglich. Wir schauen uns ein paar Beispiele. Ich muss mich entschuldigen, das sind Dinge, die ich Ihnen sehr, sehr gerne am Computer zeigen würde. Ganz einfach deswegen, weil es damit extrem anschaulich wird und man die Dinge dann auch ein bisschen variieren kann und damit herumspielen kann. Wir werden das nachholen. Wie ich das letzte Mal angekündigt habe, haben wir Institut ein bisschen zu wenig Beamer. Laptops scheint es zu geben, da könnt ihr auch meinen eigenen mitbringen, aber Beamer ist das Problem. Und die sind heute eben in Gebrauch, ich glaube auch in der nächsten Stunde leider Gottes. Also ich muss Sie diesbezüglich ein bisschen auf spätere Stunden verweisen. Beziehungsweise ein paar Sachen haben wir sowieso im vorigen Semester auch schon mal gezeigt. Schadet aber wahrscheinlich nichts, wenn wir das nochmal kurz durchbesprechen. Ja, Ameisen, soziale Insekten sind so ein Phänomen. Zunächst einmal ein ganz simpler Umstand, der sich aber eben auch durch die Vervielfältigung der Instanzen erklären lässt, die dabei im Spiel sind, die schnurgeraden Ameisenstraßen. Also ich denke, jeder von Ihnen, jeder von uns hat im Wald bereits mal Ameisenstraßen gesehen, die relativ geradlinig von einer, weiß nicht, vielleicht einer Futterquelle zum Bau verlaufen und sozusagen auch über Hindernisse hinweg oder über uneinsichtige Gelände oder sagen wir mal schwierige Geländelagen hinweg dann durchaus, sagen wir mal, eine gerade Linie verfolgen und das über viele hunderte, also oder zumindest über hunderte von Meter manchmal. Nicht? Ich weiß nicht, wie lang sie wirklich werden können, aber es ist schon erstaunlich lang wie Ziel. Erstaunlich manchmal, wie zielstrebig die ihr Nest anpeilen, zum Beispiel beim Zurückgehen. Ne? Und wir haben aber bereits gesagt, dass im Prinzip der Hintergrund von solchen verteilten Intelligenzphänomenen diese Monte Carlo Methode ist oder diese Zufallsmethode und man würde diesbezüglich halt annehmen, entschuldigen Sie, man würde diesbezüglich spontan annehmen, dass die Ameisen, naja, sagen wir vielleicht sowas wie einen Richtungssinn haben, aber letztendlich dann doch ein bisschen streuen müssen, vor allem wenn es um weit entfernte Ziele geht und deswegen, naja, doch irgendwie ein bisschen einen Zickzackkurs hinlegen, bis sie im Ziel sind. Ja? Das tut die erste Ameise auch tatsächlich. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Also die erste Ameise, so viel man heute weiß, hat, wenn es um den Rücktransport zum Nest geht, einen gewissen eine Richtungsvorstellung, die aber nie ganz genau ist. Also die weiß, was weiß ich, Richtung untergehende Sonne ist mein Nest und dorthin muss ich mich mit Futter bewegen. Und wenn ich das lang genug tue, komme ich bei meinem Nest an. Aber die Sache variiert natürlich ein bisschen und man kann sich gut vorstellen, dass wenn es um hunderte Meter geht, dass die Ameise auch ein bisschen falsch liegen könnte und dann im letzten Moment noch korrigieren muss. Also wenn ich das kurz aufzeichne, ne, dass die Ameise, wenn hier das Nest ist, ne, und sie ist hier bei der Futterquelle unterwegs, also dass sie, weiß nicht, zunächst einmal so anbeilt, dann korrigiert sie sich erstmals, beilt so an, kommt vorbei und nähert sich dann so quasi ein bisschen von hinten ihrem Nest. Das tut die erste Ameise, so viel man weiß, tatsächlich. Wie kommt es aber jetzt zu diesen Schnurgeraden? Ameisenstraßen, eben durch eine Aufteilung der Instanzen. Die Sache verläuft so, dass die zweite Ameise und alle weiteren Ameisen der ersten in der Regel relativ knapp folgen, dass sie dabei bei diesem Folgen aber nicht unmittelbar die Spur der ersten Ameise verfolgen, sondern dass sie die erste Ameise dort, wo sie je gerade ist, anpeilen. Das heißt, wenn die erste, ich weiß nicht, wenn die erste Ameise zum Beispiel hier bei diesem Knick hier wäre und die zweite Ameise hier, dann läuft die zweite Ameise nicht der Spur nach dieser ersten Ameise, sondern peilt direkt die erste Ameise an. Und das beständig und schneidet damit so ein kleines Stückchen von diesem Weg ab. Und dieses kleine Phänomen, das sehr simpel ist und auch leicht verständlich, nicht? Die Ameise orientiert sich eben nicht an der Spur, sondern eben an aktuellen Aufenthaltsort des Vordermanns oder Vorderameise, teilt eben, wie gesagt, diese an und alle anderen Ameisen tun das auch. Und weil jede von ihnen ein kleines, wenn auch nur wirklich ein ganz kleines Segment dieses Zickzackkurses abschneidet, haben sie bereits nach wenigen Ameisen eine schnurgerade Linie, die direkt ins Ziel führt. Das ist einfach eine statistische Verteilung, ist keine große Hexerei. Wenn wir, und das ist sozusagen der erkenntnistheoretische Aspekt bei dieser Geschichte, wenn wir vom Ergebnis her dieses Phänomen beobachten, erscheint es uns allerdings eher unerklärlich, wie die so eine schnurgerade Straße zustande gebracht haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir beobachten die Welt in sehr vielen Zusammenhängen vom Ergebnis her. Wir beobachten ein Ergebnis, wir beobachten ein Phänomen und schließen aus völlig anderen Zusammenhängen sehr oft auf gewisse Ursachen. Also wir kennen gerade Linien aus, weiß nicht, aus der Geometrie oder aus dem sonstigen Alltag, nicht? Wissen, dass, was weiß ich, eben um Straßen zu bauen, die möglichst gerade verlaufen, naja, Ingenieure notwendig sind, die Pläne zeichnen, die Skizzen anlegen und dann vielleicht auch Regierungsmitglieder notwendig sind, die entsprechend Enteignungen durchführen, damit die Straße auch wirklich genau da verlaufen kann und vieles mehr. Nicht? Also dass da sehr viel Plan und Koordination, Dirigation, sagt man das? Nein. Also Dirigiertheit, oder fällt mir kein gutes Namen dazu ein, also kein gutes Hauptwort dazu.
Bitte?
Navigation vielleicht, danke, ja. Ja. Notwendig ist eben, um sozusagen solche Phänomene in die Wege zu leiten und schließen daraus dann darauf, dass das unter Umständen eben im Tierreich ähnlich der Fall sein muss und suchen dann, wenn wir Ameisenforscher sind, nach entsprechenden Ingenieuren bei den Ameisen. Nicht? Wer hat die Ameisenstraße geplant? Wer hat sie koordiniert? Wer hat dafür gesorgt, dass sie genauso schön gerade auch gebaut wurde und ähnliches mehr. Wenn Sie sich sozusagen von dieser Perspektive her den Phänomenen nähern, dann ist oft sehr viel Erklärungsaufwand notwendig, um sehr simple Dinge zu erklären. So wie bei den Glühwürmchen, nicht? Also ich habe davon berichtet, dass frühe europäische Forscher sehr oft auf der Suche nach Dirigenten waren unter diesen Glühwürmchen. Ne? Dass sie angenommen haben, es muss ein koordinierendes Glühwürmchen geben, das alle anderen synchronisiert. Ne? Vom Prozess her betrachtet, das heißt, der sich allerdings eben, und das ist der Punkt dabei, nur indirekt erschließt, vom Prozess her betrachtet, gibt es oft simplere Erklärungsweisen. Und vielleicht wissenschaftstheoretisch diesbezüglich eine Anmerkung. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass diese simpleren Erklärungsweisen dann letztgültig sind. Sozusagen, es ist nicht beweisbar, dass, gut, bei diesem simplen Phänomen vielleicht eher schon, aber bei anderen Phänomenen nicht beweisbar, dass sich die Dinge wirklich so entwickelt haben. Aber in den Wissenschaften streben wir natürlich nach Erklärungen, die gewissermaßen den geringsten Aufwand erfordern und mit dem, was dabei angenommen werden muss, dann doch das erklären lassen, was wir eben erklären wollen. Das heißt, wie ist das schöne Sprüchlein? Die Gegebenheiten sind nicht ohne Not zu multiplizieren. Necessitas non sunt multiplicant. Nein, sine necessitas. Spinoza, nicht? Wer ist denn hier ein Spinoza-Experte? Niemand? Ein ganzer Philosophie-Hörsaal? Ohne. Ich schaue nach und sage es Ihnen das nächste Mal. Wie auch immer. Es gibt so ein schönes Prinzip in der Wissenschaftstheorie, dass eben sozusagen die geringstmöglichen Aufwände, die notwendig sind, um ein Phänomen zu beschreiben, auch diejenigen sind, die in der Wissenschaft dann als eigentliches Erklärungsprinzip anerkannt werden. Es geht auch anders unter Umständen, aber es geht mit mehr Aufwand. Ja? Also man kann genauso annehmen, dass die Glühwürmchen sich über einen Dirigenten koordinieren, aber das ist wissenschaftlich heute nicht das entsprechende Erklärungsprinzip, weil es auch simpler geht. Okay. Noch so ein Phänomen, das ich jetzt persönlich nicht beobachtet habe, aber mir erzählen habe lassen, beziehungsweise in der entsprechenden Literatur wird es sehr gerne verwendet, das ist das Anlegen von Futterspeichern, oder betrifft das Anlegen von Futterspeichern. Ameisen neigen dazu, wenn sie Futter finden, das in kleinen Häufchen zusammenzutragen und sie entsprechend in der Gegend zu platzieren, und man findet dann angeblich, das habe ich noch nicht bemerkt im Wald, aber man findet dann eben gelegentlich so schön zusammengetragene Futterspeicherplätze, wo einfach diese Sache in einer gewissen Ordnung angelegt ist. Und auch dafür würde man annehmen, ist eine gewisse Art von Koordination notwendig, die, ich weiß nicht, sowas wie einen Masterplan, ein Top-Down-Prinzip erfordert. Also irgendjemand muss den Durchblick haben und muss sagen, hier kommt ein Häufchen von Futter hin und hier und hier und hier und hier, dass wir es in schönen regelmäßigen Abständen, falls wir es brauchen, eben auch auffinden. Und man hat dann so Versuche unternommen mit kleinen Robotern, die das Zusammentragen von irgendwelchen Ressourcen eben simulieren. Und das war ganz interessant, da ist man angeblich eher durch Zufall drauf gekommen. Man hat so kleine elektrisch betriebene Spielzeugautos mit zwei Sensoren ausgestattet. Und diese Sensoren waren auf diesem Spielzeugauto, also weißt du, wenn Sie das Auto von oben sehen, hier sind die Räder, dann waren die hier seitlich so links und rechts diese Sensoren platziert, und die Wägelchen sind mit Zufallsgenerator gesteuert durch die Gegend gefahren, und wenn sich ihnen irgendein ein Hindernis auf diesem Parcours, waren dann so Bauklötzchen ausgelegt, die, wenn sie auf die Sensoren getroffen sind, als Hindernis wahrgenommen wurden. Das heißt, wenn hier auf dem linken Sensor ein Bauklötzchen angedockt ist, dann ist dieses Wägelchen nach rechts gefahren, und umgekehrt, wenn am rechten irgendwas zu spüren war, ist es nach links ausgewichen. Aber diese Klötzchen sind nicht als festes Hindernis dort gelegen, sondern eben auch als bewegliches Hindernis. Das heißt, die konnten auch verschoben werden. Und jedes Mal, wenn so ein Klötzchen hier genau in der Mitte zwischen den beiden Sensoren zu stehen gekommen ist, einfach per Zufall, hat dieses Wägelchen das Klötzchen mit sich geschoben, also so quasi bewegt, im Ort bewegt. Ne? Und die entsprechenden Forscher, die da diesen Versuch auch völlig ohne zu wissen, dass das bei Ameisen irgendwie auch vorkommt, durchgeführt haben, haben mit Staunen festgestellt, dass sich nach einer gewissen Zeit, wenn mehrere solche Autos dann unterwegs sind und mehrere solche Klötzchen hin und her bewegt werden, diese Klötzchen zu kleinen Häufchen zusammenfinden. Das heißt, die Autos einfach per Zufall dadurch gesteuert, dass sie hier vorne eben keinen Sensor haben, schieben diese Klötzchen zu kleinen Häufchen zusammen, die dann insgesamt betrachtet durchaus dem gleichen, was die Ameisen tun, wenn sie Futter zusammentragen. Also ein sehr simpler Mechanismus, der im Prinzip eigentlich eher zufällig gefunden wurde und in dieser Art und Weise vermutlich nicht, also sozusagen kaum jemand hätte geglaubt, dass so ein simpler Mechanismus nur notwendig ist, um eben dann diese spezifische Ordnung von zusammengetragenen Futterquellen zu erzeugen. Auch da wurde vom Ergebnis her betrachtet eine andere Erklärungslinie vermutet, als dazu notwendig war. Diese Phänomene, das haben wir im letzten Semester ausgiebig gesprochen, werden als emergente Phänomene betrachtet. Emergente Phänomene deswegen, weil sie, wie das Wort eben sagt, emergieren, das heißt zusammenschießen oder zusammen, eher unvermutet sich plötzlich zusammenfügen. Ich weiß nicht, wie man da ein schönes deutsches Wort dafür finden soll, deswegen heißt es eben Emergenz, oder deswegen wird das Wort emergieren dafür verwendet, weil es kein günstiges Wort auf Deutsch dafür gibt. Es geht tatsächlich um ein Zusammenschießen von Mustern oder von Ordnungen, die als solche zuvor nicht gegeben waren. Das kann durchaus plötzlich entstehen, das kann in Form sogenannter Fulgurationen entstehen, das heißt blitzschlagartig, also wirklich in einer Art und Weise, die den Entwicklungsprozess verschleiert. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Das heißt, wenn Sie eine Entwicklung vor sich haben, die eher graduell verläuft, die eher langsam verläuft, dann können Sie das Entstehen dessen, was dabei rauskommt, beobachten. Wenn Sie allerdings eben solche Fulgurationen bei entsprechenden Entwicklungsprozessen haben, wenn Sie solche eher sprungartigen Entwicklungen vor sich haben, dann sehen Sie den Entwicklungsprozess nicht, auch als noch so aufmerksam hinblickender Forscher. Dann können Sie sozusagen diese Entwicklung nur über den Umweg, vielleicht von solchen Zufallsfunden oder sonstigen umwegigen Erklärungsweisen entdecken. Das ist ein Aspekt, vor dem wir in der Philosophie besonders, oder den wir in der Philosophie besonders, sagen wir mal, im Auge behalten sollten, weil wir es in der Philosophie, das ist zumindest meine These oder meine Behauptung, sehr oft mit emergenten Phänomenen zu tun haben. Ich behaupte hier mal, dass so klassische oder philosophische Klassiker wie, ich weiß nicht, der Freiheitsbegriff, der Gerechtigkeitsbegriff, Moralvorstellungen, auch ethische, also ethische Grundhaltungen, auch ästhetische Vorstellungen und vieles mehr, emergente Phänomene sind. Emergente Phänomene, auch der Wahrheitsbegriff zum Beispiel, nicht? Auch Kommunikation, das Phänomen Kommunikation und vieles mehr, sind Phänomene, das werde ich im Zuge der Lehrveranstaltung noch deutlicher zu beleuchten versuchen, aber das sind Phänomene, die sich zu einem sehr großen Teil in einer Art und Weise bilden, die den Prozess der Bildung verschleiern. Wo man sozusagen den Prozess der Entwicklung, den Prozess der Bildung nicht ohne weiteres beobachten kann. Plötzlich verhalten sich alle Gesellschaftsmitglieder einer spezifischen Norm entsprechend. Alle halten ein bestimmtes Ding für gut oder ein anderes Ding oder Verhaltensweise für schlecht. Ne? Und das war schon immer so. Und die Götter haben es gewollt. Deswegen tun wir es. Da ist sozusagen der Entstehungsprozess verschleiert, nicht wahrnehmbar, systematisch nicht wahrnehmbar. Und erst über Umwege kommen wir unter Umständen drauf, dass sehr simple Bedingungen dafür sorgen, dass diese Sache in dieser Art und Weise zusammenschießen, plötzlich emergieren. Gut, zu diesem Emergenzbegriff, wir werden noch des Öfteren darauf zu sprechen kommen, aber es ist ein sehr, sagen wir mal, philosophisch doch einigermaßen tiefgehender Begriff. Wenn Sie da Fragen oder was einen Diskussionsbedarf haben, sehr gerne.
Ja. Ja. Es entbindet aber dann einer gewissen Verantwortung, wenn man quasi so ein Phänomen
folgt. Das kommt drauf an. Wenn Sie jetzt moralische Phänomene vor Augen haben, nicht, würde ich jetzt nicht glauben, dass das. Also nur weil ich weiß, dass meine und unsere Moralvorstellungen auf einem spezifischen Ort entstanden sind, die ich vorher für eher nicht wahrscheinlich gehalten habe, aber jetzt als Erklärungsgrund anerkenne, heißt das noch nicht, dass ich mich im Alltag, sprich außerhalb des wissenschaftlichen Bereiches, nicht nach diesen Moralvorstellungen oder nicht an diesen Moralvorstellungen orientieren kann. Ne? Würde ich mal sagen. Da würde ich jetzt ganz, also sozusagen auf einer sehr simplen, vorläufigen Erklärungsebene sagen, uns fehlen die Kapazitäten, sich im Alltag auf Schritt und Tritt die wissenschaftlichen Erklärungsansätze vor Augen zu halten. Ne? Also sozusagen, ich bin trotzdem erstaunt, wie toll die Ameisen ihre Straße bilden, nicht? Und finde sie nett und habe da gewisse, weiß nicht, Sympathie für die Tierchen und vieles mehr. Auch wenn ich auf einer anderen Ebene sage, naja, okay, die sind sehr ähnlich diesen Maschinen, diesen kleinen Robotern, diesen Autos oder so. Nicht? Und wahrscheinlich sind sie auch vielleicht gar nicht so was grundsätzlich Verschiedenes. Nicht? Also sozusagen in den Wissenschaften sind wir in einem Sonderbereich, das werden wir vielleicht auch noch ansprechen, Sonderbereich unterwegs, der uns natürlich jetzt die Phänomene ergründen lässt oder uns nahezu dazu zwingt, die Phänomene in einer Art und Weise zu ergründen, die wir im Alltag nicht auf Schritt und Tritt, manchmal schon, aber nicht immer, als sagen wir mal, mit großem Erklärungswert versehen beanspruchen können.
Ich habe gemeint, wenn man das nicht immer reflektiert, ist es gefährlich zumindest, dass man mitläuft. Dass man immer wieder reflektieren muss, um nicht mitzulaufen, sozusagen einem Phänomen zu erliegen. Panik vielleicht.
Ich vermute jetzt, Sie argumentieren in die andere Richtung. Also ich weiß jetzt nicht, wobei mitlaufen, ne? Bei den wissenschaftlichen Erklärungsversuchen mitzulaufen oder
im Phänomen selbst.
Im Phänomen, bei den Moralvorstellungen mitlaufen. Ja,
dass man sagt, natürlich. Der macht's, ich mach's auch.
Achso, so meinen Sie diese.
Ja, ich verstehe. Phänomen gefangen
ja.
zu sein. Ne?
Ja. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, worauf ich eigentlich aufmerksam machen will. Ne? Dieses Mitlaufen, aber auch das gelegentliche, und das ist bei einer komplexen Gesellschaft wie der unseren natürlich das interessantere Phänomen, das gelegentliche extra nicht mitlaufen, weil man es eben reflektiert, bringt eben bestimmte emergente Phänomene hervor. Ne? Sozusagen unsere spezifische moderne Moralvorstellung ist ja geradezu davon geprägt, dass ein bestimmter Prozentsatz unserer Gesellschaft nicht mitmacht. Also ich weiß nicht, wenn Sie frühere Gesellschaften betrachten, können Sie unter Umständen, ich weiß nicht, in manchen besonders katholischen Dorfgemeinschaften oder ähnliches, vielleicht auf 100% Zustimmung zu den Moralvorstellungen der katholischen Religion rechnen. Also da waren alle geschlossen der Meinung, dass Gott die 10 Gebote vorgibt und wir uns gefälligst dran halten sollen. So eine Gruppe wie unsere hier, hörsaalmäßig, hätte unter Umständen vielleicht einen Ausreißer gehabt, der es wagt, irgendetwas ein bisschen, aber auch nur insgeheim, weil er das ja nicht zu äußern wagt, weil er sofort exkommuniziert wäre. Aber es hätte vielleicht, sagen wir mal, unter 100 Leuten einen Ausreißer geben, sage ich mal, statistische Wahrscheinlichkeit, der dem nicht ganz so angehangen wäre. In unserer modernen Gesellschaft würde ich mal behaupten, dass die Ausreißer zahlenmäßig wesentlich stärker vertreten sind. Also dass unter 100 Leuten, ich meine, das könnte man jetzt einen Test machen natürlich, durch Handheben oder ähnliches, aber ich würde wohl vermuten, dass, sagen wir mal, vielleicht sogar nicht einmal die Hälfte von uns in jeder Hinsicht der Meinung sind, dass man die 10 Gebote, sagen wir mal, als wirklich zeitgemäße Moralkodex, ja?
Sie sind gerne oder nicht mehr angesehen als Ausreicher.
Ganz richtig, natürlich. Nicht? Das meine ich. Nicht? Sozusagen, unsere Gesellschaft ist davon geprägt, dass wir höchst heterogene Moralvorstellungen so ein bisschen miteinander konfrontieren und uns dem auch aussetzen, dass in unserer Gesellschaft Leute sind, die ganz andere Moralvorstellungen haben. Aber es entsteht trotzdem etwas, was dieses Gefüge dann irgendwie koordinierbar macht. Es sieht nur anders aus. Nicht? Sozusagen das Phänomen kommt, es kommt ein Phänomen zustande. Man kann von einer Moralvorstellung unseres Hörsaals hier vielleicht sprechen, obwohl es, naja, ist jetzt ein bisschen tentativ, nicht? Versuchsweise in den Raum gestellt, aber man kann es vielleicht sogar, können Sie es vorstellen, wenn nicht, denken Sie an irgendwelche anderen Sozietäten. Aber also es ist sozusagen etwas vorhanden, das dem entspricht, was einer Moralvorstellung in früheren Zeiten entsprochen hat, aber es sieht anders aus und es kommt anders zustande als in früheren Gesellschaften. Ne? Das ist das Um und Auf. Und ich würde sagen, dass es für unsere Gesellschaft fast ein Strukturmerkmal ist, dass sehr, sehr, sehr viele Ausreißer vorhanden sind. Ne? Ich meine, um wieder diese statistische Verteilung anzusprechen, wenn Sie frühere Verteilungen würden Sie wirklich vielleicht so eine recht steile Glockenkurve und hier an den Rändern einige Ausreißer haben. Nicht? Und heute hat man diese berühmten Longtails, ich weiß nicht, ob Sie im Zuge der Börsenkrise vielleicht von dieser Sache gehört haben, nicht? Wo die Verteilung dann eher so aussieht, dass da ein sehr großer Teil am Rande angesiedelt ist und hier das eigentliche Zentrum sehr, sehr nieder ist. Ich weiß nicht, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, das ist ein recht interessantes Phänomen, das jetzt im Zuge der letzten Wirtschaftskrise besonders spruchreif geworden ist, weil sich gezeigt hat, dass diese sogenannten Longtails, das sind die Longtails, also das sind die langen Ausreißerbereiche einer solchen Verteilung, für solche chaotischen Börsenbewegungen durchaus maßgeblich sind und dass die Wahrscheinlichkeit damit für ein krisenhaftes Verhalten des Marktes wesentlich größer wird. Das hat natürlich mit der Heterogenität der aktuellen Börsensituation oder Marktsituation zu tun. Sie haben es nicht mehr nur mit klassischen Stocks zu tun, die, was weiß ich, auf was nicht, materielle Güterindustrie setzt, sondern sie haben es darüber hinaus eben auch mit der ganzen Reihe von Aktien zu tun, die überhaupt nur mehr auf so immaterielle Firmen wie Google und Microsoft und was auch immer setzt und dann noch mit verschiedenen Credit Default Swaps und Hedgefonds und viel mehr, also mit völlig undurchschaubaren, intransparenten Spekulationsgeschichten, die natürlich die ganze Sache dann in einer Art und Weise streuen, dass das, was da passiert, zu einem sehr großen Teil unvorhersagbar wird, nicht? Mit einem großen Ausmaß fluktuieren kann. Im Prinzip entsteht auch eine Ordnung, wir würden sie vielleicht nicht in jeder Hinsicht so bezeichnen, es entsteht auch eine Ordnung, aber sie entsteht auf völlig andere Art und Weise als in früheren Aktienmärkten der Fall war. Wir werden auf diese Phänomene noch ausführlicher zu sprechen kommen. Wir sind ja ganz am Anfang unserer Lehrveranstaltung. Interessant ist in dem Zusammenhang auf jeden Fall der Begriff der Emergenz und des Umstandes, dass das, was dabei entsteht, nicht so unmittelbar auf die beobachteten Elemente, die da beteiligt sind, zurückgeführt werden kann. Eine berühmte, von einem Philosophen vorgeschlagene Beschreibung dieses Phänomens lautet, die Summe ist mehr, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das kennen Sie, wird Aristoteles zugeschrieben, wörtlich hat er das nie so formuliert, aber es gibt eine bestimmte Stelle, ich glaube in der Metaphysik, wenn es interessiert, dann bringe ich das nächste Mal die genaue Literaturangabe mit, wo er eigentlich über das Leben resoniert, aber das Beispiel von Buchstaben, Silben heranzieht und der Meinung ist, dass eben die Silbe, die aus zwei Buchstaben gebildet werden kann, mehr ist als die Summe der Buchstaben. Also dass sozusagen der Bedeutungsinhalt dieser Silbe ein anderer ist, als einfach nur die Summe dieser beiden Buchstaben, die summiert werden. Und das Gleiche gilt dann auf nächsthöhere Ebenen auch für, weiß nicht, mit Silben gebildete Worte und mit Worten gebildete Sätze und mit Sätzen gebildeten Vorträgen und vieles mehr. Also mein Vortrag wäre in dem Sinn nicht einfach nur die Summe der Sätze, die ich im Zuge dieses Vortrags äußere, sondern ein emergentes Phänomen, das eine ganze Reihe von zusätzlichen, Informationen oder Ordnungsmustern aufweist, die da im Spiel sind. Klassisch analytisch, also klassisch, sagen wir mal, wissenschaftlich, würden wir natürlich versuchen, auf die Teile zu reduzieren. Der Reduktionismus versucht, alle Teilchen, die da im Spiel sind, zu fassen zu bekommen, sich diese Sache sozusagen im Detail vor Augen zu führen. Wenn das Phänomen, das beobachtete Phänomen, noch immer mehr ist als die Summe seiner Teilchen, dann würde der Reduktionist sagen, haben wir eben ganz einfach noch nicht alle Teilchen gefunden. Diejenigen, die demgegenüber eher ganzheitlichen Erklärungsmustern anhängen, und das sind in der Wissenschaft aktuell nicht mehr wenige, also aktuell gibt es auch aus den Reihen der Quantenphysiker kommend, auch aus den Reihen der Biologen kommend, eine ganze Reihe von sogenannten Emergentisten oder eben Holisten, insbesondere unter den Komplexitätsforschern, die würden sagen, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, auf die Gesamtanzahl der Teilchen zu reduzieren und deren Beziehung zueinander. Es geht nicht nur natürlich um die Teilchen, sondern es geht auch um die verschiedenen Kräfte, die zwischen diesen Teilchen dann wirken. Reduktionismus und Holismus, wenn Sie so wollen, oder Emergentismus. Auf der anderen Seite, das muss man auch dazu sagen, zur Geschichte dieses Begriffs, gab es in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Strömung, die sich fast irgendwie vom Wissenschaftsbetrieb oder von der wissenschaftlichen Argumentation abgemeldet hat und der Meinung war, dass in diesen emergenten Phänomenen grundsätzlich nicht wissenschaftlich erklärbare Kräfte wirken. Ein sehr berühmtes Buch diesbezüglich, das eben noch in den 70er Jahren veröffentlicht wurde, ist diese Diskussion, wie hat es geheißen, Zufall und Notwendigkeit hat das Buch geheißen, zwischen Teilhard de Chardin, einem theologisch inspirierten, aber wissenschaftlich interessierten Denker, und Jacques Monod, einem Naturwissenschaftler, der eben darauf hingewiesen hat, dass Zufall und Notwendigkeit reichen, um emergente Phänomene zu erklären oder zu beleuchten, zumindest erklären wäre in dem Fall nicht das richtige Wort. Das heißt, Teilhard de Chardin, eben theologisch inspiriert, hat so etwas wie, obwohl er sehr wissenschaftlich argumentiert hat und obwohl er sich mit sehr vielen Erkenntnissen der Wissenschaft durchaus d'accord gezeigt hat, hat so etwas wie einen letzten inspirierenden Funken eines göttlichen Schöpfungs- oder kreativen Schöpfungsimpulses ausgemacht oder für notwendig gehalten, um eben so etwas wie Leben oder auch Bewusstsein zu schaffen, während auf der anderen Seite die Wissenschaft eben der Meinung war, das ist nicht notwendig, wir wissen vielleicht noch nicht alles, es ist sozusagen noch nicht alles erforscht, aber soweit wir heute sehen können, sollten eigentlich wissenschaftliche Methoden ausreichen, auch wenn wir zugestehen müssen, dass eine ganze Reihe von Phänomenen eben emergente Aspekte aufweisen oder sich eher dem Begriff der Emergenz erschließen als dem der Reduktion. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Sache. Was dann gibt es da Fragen oder Diskussionsbedarf dazu? Naja, wir werden dem Phänomen des Reduktionismus noch ein paar Mal begegnen, bitte. Die beiden, Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, verzeihen Sie, C-H-A-R-D-I-N, und der andere hat Jacques, also Jacques, C-C-Q-I-S, Mono, M-O-N-O-D geheißen. Das ist ein sehr berühmtes Buch und auch sehr lesenswert, also da hat man innerhalb von, das ist nicht sonderlich dick, kann ich jedem von Ihnen nur empfehlen, innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Einblick. Ist natürlich in den 70er Jahren bereits geschrieben und somit auf dem damaligen Stand der Forschung argumentiert. Das muss man dazu sagen. Mittlerweile hat natürlich gerade die Wissenschaft, die der Monod immer wieder anspricht, doch einiges an Erkenntnissen hinzugeliefert. Nicht? Oder ist um einiges weiter als damals. Aber nichtsdestotrotz, also kennen wir gerade aus der Philosophie natürlich, werden Phänomene wie Leben, Bewusstsein, Freiheit, Entscheidungsfreiheit, Freiheit des Willens, nicht? Also Sie können diese berühmten Diskussionen um diese Libet, danke schön. Libet-Experimente werden solche Phänomene dann gerade in der Philosophie natürlich auch sehr intensiv diskutiert und untersucht. Okay. Zurück zu den Ameisen, falls da nicht noch Diskussionsbedarf besteht von Ihrer Seite. Zurück zu den Ameisen. Ein sehr interessantes Phänomen habe ich im Vorsemester bereits angesprochen und auch bereits gezeigt, und zwar mit Hilfe einer Simulation gezeigt. Das ist das Koordinieren der Ameisen mit Hilfe von Pheromonspuren. Man könnte von einer Art von Protokommunikation sprechen. Das heißt, die Ameisen kommunizieren in gewisser Weise miteinander und sie tun das über Duftspuren. Diese Duftspuren erzeugen sie mit Hilfe einer Chemikalie. Soweit ich gelesen habe, handelt es sich um Kohlenwasserstoffe, die allerdings sehr volatil sind. Also sehr, Kollege kann da sicher mehr dazu sagen. Also die sehr flüchtig sind. Wo dieser Duft sich nicht sonderlich lange hält, also die gleichsam auch schnell wieder verloren gehen, und es ist sozusagen kein Fehler der Natur, dass diese Düfte auch schnell wieder sich verflüchtigen, sondern es ist sozusagen fast eine funktionelle Notwendigkeit vorhanden, dass diese Düfte sich auch schnell wieder auflösen. Das Phänomen, das damit erzeugt wird, würde nämlich in dieser Art und Weise nicht entstehen können, wenn die Düfte nicht so flüchtig wären. Und zwar funktioniert die Sache so, dass die Ameisen im Prinzip wieder nach der Monte Carlo Methode einfach in alle Himmelsrichtungen ausströmen zunächst einmal. Die nach dem Zufallsprinzip laufen die einfach von ihrem Nest weg in die Gegend und suchen Futter. Sie wissen überhaupt nicht, wo es Futter gibt. Sie laufen einfach drauf los. Und wenn die Zahl der Ameisen groß genug ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass irgendeine von denen auf Futter stößt. Ja? Diesbezüglich übrigens ein interessanter Feedback-Effekt in dieser Sache drinnen. Wenn Sie sich erinnern, Feedbacks im vorigen Semester sind Verstärkereffekte. Das heißt, dort, wo schon etwas vorhanden ist, kommen aufgrund solcher Feedbacks unter Umständen verstärkende Impulse hinzu, die das, was bereits vorhanden ist, noch zusätzlich verstärken, also verdeutlichen oder vermehren, wie auch immer. In dem Falle, Sie können sich es gut vorstellen, haben natürlich große Ameisenpopulationen wesentlich bessere Chancen, Futter zu finden als kleinere Ameisenpopulationen. Und wenn sie eben Futter finden, das ist das Feedback dabei, werden sie natürlich auch ihre Populationsgröße erweitern können. Ja, das dürfte klar sein. Kleine Ameisenpopulationen, die Suchbewegung nicht so gut streuen können, wie das eben größere Populationen können, werden entsprechend weniger oft auf Futter stoßen und damit auch die Wahrscheinlichkeit wird größer sein, dass die auch klein bleiben, weil sie ganz einfach nicht so viel Futter finden. Ja? Während große Populationen sehr wohl die Chance haben, ihre Suchbewegungen auszudehnen, nicht? Und damit auch weiterhin größer zu werden. Es gibt irgendwo dann wahrscheinlich eine natürliche Grenze, sonst wären wir unter Umständen schon von Ameisen übervölkert und nicht von Menschen auf diesem Planeten. Aber nichtsdestotrotz, nicht? Also man kann sich gut vorstellen, dass sozusagen dieses Prinzip der Monte Carlo Methode gerade darauf beruht, dass eben sehr viele Ameisen ihre Zufallsbewegungen da möglichst weit streuen und am Waldboden herumlaufen und wenn sie eben Futter finden, dieses Futter nehmen und zum Bau zurückbringen. Und diese Pheromonspur kommt dabei ins Spiel, dass eben diese Ameisen in dem Moment, wo sie Futter gefunden haben und zum Bau zurücklaufen, diese Duftspur hinterlassen. Man könnte sich vorstellen, dass sie so freudig erregt sind, dass sie etwas gefunden haben, dass sie sozusagen einen Freudeduft versprühen, Pheromone versprühen. Das Interessante ist, dass die anderen Ameisen, die zufällig und bitte wirklich nur zufällig in der Nähe sind, diese Duftspur wahrnehmen können und zwar in einem nicht allzu großen Umkreis, aber doch hinreichend, dass sich mit der Zeit die Ameisen, also die können es wahrnehmen und bewegen sich dann auf diese Duftspur zu und bewegen sich weiterhin zufällig, aber innerhalb dieser Duftspur. Das heißt, ihre Zufallsbewegung wird nicht mehr den ganzen Waldboden umfassen, sondern eben nur den Bereich dieser Duftspur und innerhalb dieses Bereichs ist es dann natürlich entscheidend wahrscheinlicher, dass sie ihrerseits auf diese Futterquellen stoßen, die erste Ameise gefunden hat. Und in dem Moment, wo sie auf diese Futterquellen stoßen, stoßen sie ihrerseits diese Duftspur aus und laufen zurück zum Nest und verstärken damit den Effekt. Ja? Auch da wieder dieses Feedback. Dadurch kommen wieder neue Ameisen, weitere Ameisen, die sich auch nur zufällig bewegt haben in dieses Umfeld, stoßen ihrerseits auf das Futter, nicht notwendig, aber sehr wahrscheinlich, und bringen ihrerseits das Futter zum Bau zurück. Bitte.
Können diese Duftspur eigentlich auf andere Organismen richten?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber ich weiß, dass auch wir Menschen, also Männer unter den Achseln insbesondere, Pheromone ausströmen. Das sind, glaube ich, ein bisschen anders geartete Pheromone als die der Ameisen. Aber sie dienen, soviel man weiß, eben auch der Attraktion von Mitmenschen, nicht? Das wissen wir. Also, nicht immer, sorry. Nicht immer, aber sagen wir mal, in bestimmten Zusammenhängen, ne? Das wissen Sie. Ja.
Ja, bitte. Wie findet auf eine große Entfernung die Ameise als einzige, die Futter gefunden hat,
Ja, das ist sozusagen ein anderes Phänomen, aber wie ich schon vorher angedeutet habe, können die Ameisen wahrscheinlich bestimmte grundsätzliche Richtungen in irgendeiner Art und Weise memorieren und haben zumindest also so eine ungefähre Vorstellung, wo es zurückgeht zum Nest. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich jetzt kein Ameisenforscher und weiß viele Details dieser ganzen Sache nicht. Mich interessieren sozusagen diese simplen Zusammenhänge, die dafür sorgen, dass sich die Ameisen in erstaunlicher Weise koordinieren und damit eben auch sowas wie eine Protokommunikation gewährleisten. Also das ist ja das Um und Auf, dass sozusagen tatsächlich Informationen weitergegeben werden können, die allerdings jetzt nicht auf einem differenzierten Sprachapparat beruhen, wie wir ihn verwenden, und auch nicht auf einer, sagen wir mal, übergeordneten Koordination und einer Denkfähigkeit, wo, ich muss da jetzt Duft ausströmen, weil ich die anderen signalisieren muss, also die anderen darauf aufmerksam machen muss, dass da Futter gibt. Davon hat, so viel wir zumindest wissen, die Ameise keine Ahnung. Nicht? Also die denkt nicht, hallo Leute, hier, meiner Duftspur nach oder ähnliches. Sondern die tut, was sie tut, und dadurch entstehen diese Effekte. Also es ist sozusagen kein intentionaler, in dem Sinn kein intentionaler Prozess, wo die einzelne Ameise irgendeine eine Absicht verfolgt. Und man könnte diesbezüglich dann auch der Meinung sein, auch das weiß ich im Detail nicht, aber es wird sehr oft angenommen, dass die einzelne Ameise eigentlich ein Homo economicus in dem Sinne ist, als sie völlig egoistisch, selfish auf Englisch, einfach das tut, was sie tut, um ihre eigenen Notwendigkeiten zu stillen. Also ein kleiner Mechanismus, der, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, der im Prinzip überhaupt keine Vorstellung hat über einen sozialen Apparat, einen Ameisenbau und über viele, viele Mitameisen, sondern einfach aus einem ganz simplen Mechanismus heraus seinen eigenen Nutzen optimiert. Damit aber eben, und das wird sozusagen einen Kern unserer Lehrveranstaltung bilden, damit aber eben das emergente Phänomen der Kooperation erzeugt, gerade weil es egoistisch agiert. Bitte mich nicht falsch zu verstehen, hier lassen sich keinerlei Rückschlüsse auf uns Menschen ziehen. Wir sind sozusagen von dem Niveau, auf dem Ameisen sehr wahrscheinlich, oder bitte, ich will den Ameisen nicht da Unrecht tun, ich kenne mich viel zu wenig bei ihnen aus, wir könnten uns auf diese computergesteuerten Wägelchen da zurückziehen, da würde doch jeder von uns zustimmen, dass es kein Bewusstsein und keine mitmenschlichen oder mitwäglichen Gefühle gibt, wie auch immer. Jedenfalls gilt dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Es gibt eine ganze Reihe von hochinteressanten Erkenntnissen der Kooperationsforschung, die davon ausgehen, dass es im Prinzip genügt, in bestimmten Zusammenhängen genügt, wenn wir egoistische Akteure, rationale, self-contained, also nur auf den eigenen Nutzen achtende Akteure annehmen, die in ihrem Zusammenwirken so etwas wie Kooperation erzeugen. Das heißt nicht, dass es bei allen sozialen Insekten und ganz besonders nicht bei uns wirklich so funktioniert, aber es genügt, um Kooperation zu erzeugen. Das werden wir im Detail noch in verschiedenen Zusammenhängen sehen. Auch Kooperation ist in dem Sinn, oder Altruismus, wenn Sie so wollen, Solidaritätsgefühle und Ähnliches, mit Gefühl für die Mitmenschen, Freundschaft, Liebe, all das, was damit verbunden ist, sind in diesem Zusammenhang emergente Phänomene. Und das heißt, um auf Ihre Frage vorher zurückzukommen, nicht, dass Wissenschaftler, die sich mit solchen Phänomenen oder mit der Erklärung solcher Phänomene beschäftigen, auf Alltagsebene, das heißt außerhalb des wissenschaftlichen Forschungsbereiches, nicht ganz genauso Liebesgefühle spüren und Freundschaftsgefühle spüren und mitmenschliche Reaktionen zeigen, Solidarität zeigen und vieles mehr. Ne? Also, zumindest für mich kann ich das nur bestätigen. Ja. Was damit zu tun hat, dass wir es im Wissenschaftsbereich mit einem Sonderbereich haben, wo wir höchst unwahrscheinliche Fragestellungen und auch hoch unwahrscheinliche Antworten auf diese Fragestellungen bearbeiten. Das heißt, all das, was wir hier tun, ist im Vergleich zur Gesamtgesellschaft und dem, was sonst so vorgeht in unserer Gesellschaft, höchst unwahrscheinlich. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sozusagen hinunter zu gehen auf die Straße und dort ähnlich zu agieren, wie wir das in den Wissenschaften tun. Beziehungsweise die Erkenntnisse eins zu eins dort umzulegen. Das macht in manchen Beziehungen vielleicht Sinn und man stellt interessante Überlegungen an, wenn man Ameisenbau im Wald beobachtet, aber es macht nicht in jeder Hinsicht Sinn und in allen Zusammenhängen Sinn. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden noch verschiedentlich darauf zu sprechen kommen. Die Pheromone als Hilfsmittel gleichsam, das völlig jenseits jeder Intention oder jedes Plans dafür sorgen, dass sich die Ameisen in höchst effektiver Art und Weise koordinieren. Die Sache lässt sich, wie gesagt, simulieren und wird mittlerweile auch in vielfacher Art und Weise verwendet, um zum Beispiel, in komplexen Datenbanken gewisse Passes, also Wege durch dieses Gewirr an Daten zu finden oder auch im Internet bestimmte Pfade zu finden, die an sich mit sonstigen Rechenleistungen nicht so leicht auffindbar wären. Wenn Sie, dieses Phänomen nicht unbedingt jetzt sternförmig denken im Hinblick auf das Ausströmen von Ameisen von einem Bau aus und das Zurücklaufen vom Bau, sondern zum Beispiel, ich habe jetzt da ein bisschen wenig Zeichenmöglichkeiten, aber ich versuche es trotzdem noch schnell. Ja, danke. Also wenn Sie sich hier vorstellen, dass, irgendwelche natürlichen Brücken, über die die Ameisen laufen können, so aussehen, dass es hier einen Weg gibt, der relativ geradlinig zum Ziel, also hier ist die Ameise, hier wäre das Ziel, und hier gibt es einen anderen Weg, der aufgrund, über einen Ast drüber oder was auch immer, einen gewissen Umweg darstellt. Ich habe es jetzt ein bisschen schlecht einzeichnet, weil damit natürlich klar wäre, dass das der gerade und kürzere Weg wäre. Nicht? Aber Sie können sich ein sehr verästeltes Wegesystem vorstellen, wo auf den ersten Blick überhaupt nicht klar ist, welche die kürzeste Verbindung ist. Ne? Und die Ameisen mit ihrer Pheromonspur haben sehr effektiv die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit einfach durch das Verfolgen bereits vorhandener Spuren, die statistisch verstärkt werden, weil dort eben mehr vorhanden sind als andere, den kürzesten Weg zu finden. Die legen hier einfach auch eine Pheromonspur und es gibt zunächst einmal, die erste ist, sagen wir mal, erfolgreich unterwegs und legt eine gewisse Art von Pheromonspur. Die anderen sind hier unterwegs, legen auch eine Pheromonspur, aber der kürzeste Weg wird sich selbstverständlich, weil sehr viele Ameisen unterwegs sind, entsprechend duftmäßig abzeichnen. Ja, der kürzeste Weg wird, weil statistisch die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass mehr Ameisen den kürzesten Weg gehen als alle anderen Wege, mit der Zeit herausstechen und sich duftmäßig abzeichnen. In dem Moment, wo sich dort der Duft verstärkt gegenüber anderen Wegen, werden noch mehr Ameisen dort sozusagen diesen einen Weg wählen und nicht die anderen Wege. Das heißt, hier, diese Duftspur wird sich, weil immer weniger Ameisen hier laufen und immer mehr hier laufen, mit der Zeit verflüchtigen, sodass schließlich überhaupt keine Ameise mehr diesen Umweg läuft. Ja? Und das heißt, wenn Sie das vom Ergebnis her wieder beobachten und ein völliges Labyrinth von Wegen vor sich sehen und die Ameisen, die zielgenau durch dieses Labyrinth, so wie wenn sie es immer schon getan hätten, auf sozusagen das angepeilte Ziel zulaufen, dann erscheint uns das natürlich höchst erklärungsbedürftig. Während, wenn Sie diesen Pheromonmechanismus vor Augen haben, die Sache relativ klar wird und deutlich wird. Das ist der zweite erstaunliche Aspekt. Ich deute es noch an, wir werden sehr ausführlich auf diese Sache zu sprechen kommen. Sozusagen, es ist damit ein gewisser Überlebensvorteil verbunden, weil das ist jetzt natürlich sehr verkürzt dargestellt, aber diejenigen Ameisen, die einfach in der Lage sind, aufgrund solcher Duftmechanismen den kürzesten Weg zu finden oder den kürzesten Weg mit Nahrung zurück zum Bau zu finden, haben einen gewissen Überlebensvorteil. Das heißt, auch hier in der Evolution wirkt dieses Monte Carlo Phänomen. Eine Vielzahl von Methoden wird ausprobiert und die effektivste bleibt über. Nämlich diejenige, die genauso eine Duftspur erzeugt. Wir wissen nicht, vom Ergebnis her betrachtet, wissen wir natürlich nicht, was im Zuge der historischen Entwicklung, der biologischen Entwicklung, für Möglichkeiten ausprobiert wurden, um einen kürzesten Weg zu finden. Da mag es sehr viele gegeben haben. Und es gibt in der Tat in der Natur natürlich auch sehr viele andere Möglichkeiten. Aber manche haben sich ganz einfach als effektiver erwiesen und haben den beteiligten Individuen, in dem Fall den Ameisen, einen Überlebensvorteil beschert. Die anderen sind ausgestorben. Die anderen sind damit auch unsichtbar geworden. Wir sehen sie nicht mehr. Die sich diesbezüglich bewährt haben, sind übergeblieben. Und die sehen wir. Nochmal der Hinweis darauf, dass wir Phänomene von ihrem Ergebnis her betrachten, also auf ihr Ergebnis hin betrachten und von ihrem Ergebnis her zu erklären versuchen, was uns sehr oft erklärungsmäßig in Sackgassen bringt oder in sozusagen auf Abwege bringt. Was uns sehr oft eben zur Annahme übergeordneter Kräfte zwingt, die in Wirklichkeit nicht unbedingt im Spiel sein mussten, um das Phänomen hervorzubringen. Ja. Gut. Über all das werden wir noch wesentlich ausführlicher sprechen und einige weitere Beispiele erörtern. Ich bedanke mich für heute und freue mich aufs nächste Mal.